Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 83, die Stoa in Zeiten der Cholera. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Und bevor ihr euch Gedanken macht, wir machen kein Literaturseminar und es wird nicht um Gabriel Maria Marquez gehen, sondern es geht um ein Phänomen, das momentan wahrscheinlich in Deutschland sehr breit verteilt ist und was auch uns Podcaster hier erreicht hat, nämlich Grippewelle, Covid-Welle und all solche Dinge. Und liebe Anne, dich hat's ja auch ganz schön erwischt in der Familie, ne?
Ja, ich hatte es ja letzte Woche, glaube ich, schon erwähnt, dass meine Kids sich mit der Influenza angesteckt haben und ihr hört es vielleicht auch bei mir, also nasal bin ich auch ordentlich, also mich hat, glaube ich, eher eine kleine Erkältung erwischt, aber ja, ich fühle mich auch etwas matschig im Kopf und bin aber froh, dass es nicht die richtig große Grippe ist, aber wir wollten das mal als Anlass nehmen, dieses Thema krank sein und was damit dann einhergeht, um Stoizismus in den Kontext zu setzen von Fürsorgearbeit, also von, wenn man sich um andere kümmern muss in seinem Leben und wie man dann damit umgeht.
Mhm. Ich meine, vielleicht sogar auch manchmal durchaus auch kümmern will, ne? Also es gibt ja auch die bewusste Entscheidung, dass das eine Aufgabe ist, der ich mich gerne widme.
Das genau, also diese Rolle im Rahmen von der Rollenethik, die nimmt man ja an. Das sind ja oft Rollen, wo man sich einfach für entschieden hat. In anderen Situationen hat man sich vielleicht nicht entschieden, Tochter zu sein. Dann hat man kranke Eltern und ja. Was heißt, muss die pflegen? Natürlich will man das auch, aber da kommen ja verschiedene Sachen zusammen, ne? Also einfach auch ein Verantwortungsgefühl oder ja aber ich denke, das Thema Pflege und sich um jemanden kümmern, das stellt sich einfach vielen, vielen, vielen Menschen, fast jedem im Laufe seines Lebens einmal. Und ja, sei es um Kinder, sei es um Eltern, sei es um einen Partner, der erkrankt. Und die große Frage ist eben, hat Stoizismus da was anzubieten in diesen, ich nenne es jetzt mal extremen Caretaking-Situationen, um einem da mentale Kraft zu geben, da durchzukommen. Denn viele Leute, die in der Pflegearbeit tätig sind, verlieren sich einfach auch selber und stecken so viel in diese Tätigkeit rein, dass sie selber irgendwann ausbrennen und krank werden. Und das gilt es natürlich zu vermeiden.
Ja. Ja, oder auch mürrisch werden, weil sie das Gefühl haben, nicht mehr zu dem zu kommen, wozu sie eigentlich kommen wollen, weil sie ständig mit anderen Dingen beschäftigt sind und so weiter und so fort. Jetzt können wir ja erstmal sagen, der Stoizismus hat doch immer wieder so diesen Beiklang, eine Ego-Philosophie zu sein. Ne? Wie kommt man jetzt auf die Idee, dass der Stoizismus gerade in der intensivsten Form der Pflege und Zuwendung nützlich sein kann? Was würdest du da sagen?
Ja, also Ego, ich glaube, für mich ist es auch einfach eine Philosophie, die einem hilft, ein gutes Leben zu führen, ne? In dem Leben, in dem man eben angetroffen wird. Und das ist eben in verschiedenen Rollen, die man ausfüllt. Darum würde ich da jetzt gar nicht sagen, dass es um Ego geht, sondern es geht eher darum, wie du das mit dem Daimon auch immer nennst, sich gut zu begleiten.
Und es gibt ja aber auch im Stoizismus durchaus, wenn du zum Beispiel bei Marc Aurel das liest, immer wieder auch diese Aussage, dass das, was man tut, davon geleitet sein soll, dass es für das Ganze sich positiv auswirkt. Ne? Und dahinter steht ja eigentlich auch dieser Gedanke mit das Leben in Übereinstimmung. In Übereinstimmung mit der Welt, sagen wir mal platt gesagt, ne? Sind wir ein bisschen differenzierter. Und dieses Leben in Übereinstimmung bringt es eben auch mit sich, dass man mit all diesen Unwägbarkeiten, die sich in einer Gesellschaft von Menschen eben ergeben und den Bedarfslagen von Menschen dann auch auseinandersetzen muss. Und zwar auf verantwortliche Art und Weise. Ne? Und damit ist eigentlich, finde ich, der Stoizismus im Kern eine hochsoziale Lebensphilosophie. Ne?
Ja, genau. Der Mensch wird ja immer als soziales Wesen angesehen, als jemand, der eben in diesen verschiedenen Verflechtungen überhaupt nur existieren kann.
Ja. Aber dann steigen wir doch mal ganz konkret ein. Wenn du jetzt mal so die letzten zwei Wochen anschaust, ne? Also bei dir ganz persönlich, ne? Du warst ja da jetzt extrem gefordert mit irgendwie den Kindern krank und ne, dein Mann nicht immer da, so dass vieles auf deinen Schultern jetzt da auch war. Und inwiefern ist denn da für dich die Stoa jetzt ein Koordinatensystem, was da irgendwie helfen kann in diesen Situationen? Was sind da so Beispiele? Was könntest du
da? Ja, da gibt's so viele verschiedene Aspekte, die mir natürlich jetzt auch, weißt du, ich hatte dann ja doch auch viele Momente, in denen diese fiebrigen Kinder auf mir drauf lagen, in denen ich geistig klar war, aber körperlich sehr erschöpft, eben auch durch die schlechten Nächte, dadurch, dass, weißt du, wenn dann so ein Zweijähriger mit 40 Grad Fieber auf dir einschläft, dann traust du dich nicht mehr zu mucksen. Also dann nimmst du die Rückenschmerzen in Kauf und sagst dir einfach, Hauptsache, er schläft jetzt mal 2 Stunden. Mhm. Dann kommen die Sorgen natürlich dazu. Bei Sorgen, da kann ich gleich mal einsteigen, hat Stoizismus natürlich und Seneca ein super Tool an der Hand, dass man sagt, jetzt renn nicht weg mit deinen Sorgen. Mhm. Die Kinder sind zwar gerade krank, aber das heißt noch nicht, dass du den schlimmsten Verlauf ausmalen musst. Das ist eine Grippe, das ist bestimmt eine ernstzunehmende Krankheit, aber das heißt nicht, dass sie, ja, da irgendwie dran sterben oder irgendwas ganz Grauenhaftes passiert. Die werden wahrscheinlich wieder gesund werden, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Ihr Immunsystem wird es schaffen. Dann hatte ich natürlich auch die Sorge, dass ich selber krank werde und mich dann nicht mehr kümmern kann. Das war auch übrigens bei Corona damals so mein Worst-Case-Szenario. Was ist denn, wenn wir hier alle krank sind und niemand mehr unserer Familie dann eben von außen auch helfen kommen kann in diesen Lockdown-Situationen? Ja, und da hilft Stoizismus, mich wieder ins Jetzt und Hier zurückzurufen und zu sagen, stopp, im Moment ist es noch nicht so. Mhm. Im Moment ist die Situation, wie sie ist und du kannst damit umgehen. Und wenn es sich so entwickeln sollte, wirst du ausgestattet sein, um mit der Situation dann auch umgehen zu können. Du wirst die richtigen Kräfte entwickeln, um das bewältigen zu können. Aber bleib jetzt erstmal hier und, was im Englischen ja, Catastrophizing ist, mal dir nicht die schlimmsten, das ist dein Kopf rennt gerade mit dir weg. Bleib mal hier.
Und wenn man das jetzt mal auf die Tugenden nochmal übersetzt, was du gerade schon gesagt hast, da stecken alleine schon 3 Tugenden drin. Ne? Wenn ich einmal die praktische Weisheit, ne? Also einen Schritt nach dem anderen und nicht irgendwie den dritten vor dem ersten und sich das so klar zu machen, wie der Weg aussehen kann und wie ich Schritt für Schritt da durchkommen kann, diese planerische Kompetenz zum Beispiel, dann die Mäßigung in der emotionalen Regulation, ne? Dass du sagst, kein katastrophisieren, sondern eben wirklich zu schauen, ja, okay, was ist jetzt real und auf diese Art und Weise sich selber runter zu regulieren. Und wenn man dann sich jetzt die Situation vorstellt, dass du selber müde bist und da schlecht liegst, aber denkst, ich muss jetzt aushalten, dass der Kleine irgendwie nicht aufwacht, das ist ja auch Mut. Also im Sinne von, ne, durchhalten zu können.
Ja.
Ja, das wäre dann ja noch die interessante Frage, was ist denn mit der 4. Tugend, nämlich der Gerechtigkeit in der Situation? Das ist ja dann so dieses, glaube ich, sehr diffizile Spiel von, wem kommt jetzt was zu und kommt dir selber auch was zu, ne? Und wie gehe ich damit um? Wie hast du das erlebt in der Situation?
Ja, und da muss ich sagen, an der Tugend, wenn man sagt, wem steht was zu und wo sind meine Bedürfnisse noch in so einer Situation, da habe ich wirklich dran zu knabbern, weil ich dann dazu neige, mich da komplett hinten anzustellen und alles in diese eine Situation für die anderen zu geben. Und ich meine, das Bild ist wirklich schon ein bisschen ausgelutscht, aber das mit der Sauerstoffmaske zuerst anziehen, dass man eben guckt, dass man selber gesund bleibt und dass man selber sich für sich auch noch Sachen rausnimmt, um dann wieder fit genug zu sein, um sich um andere kümmern zu können. Das ist ja gerade wichtig, wenn es nicht um jetzt eine Woche oder sowas geht, sondern um eine längere Pflegetätigkeit, wenn es ein Marathon ist. Ja. Wenn man sich da schon so erschöpfend komplett selber aufgibt, dann irgendwann bricht das ganze Kartenhaus ja in sich zusammen, ne?
Ja, ja.
Und aber da eben die richtige Balance zu finden zwischen, ich habe jetzt viel gegeben, aber jetzt muss auch mal okay sein, wenn die Kinder eine Stunde irgendwie vor den Fernseher geparkt werden und ich mache was für mich, was immer das dann ist, ob das eine Runde Yoga ist oder ein Podcast aufnehmen, was mir gut tut. das zu finden, das, also ich persönlich finde das sehr schwierig und ich glaube, dass da viele Leute, die pflegen, auch Schwierigkeiten haben, sich da auch für sich einzustehen.
Ja, das hat ja, glaube ich, schon sehr viel damit zu tun, dass da Bedürfnisse nebeneinander stehen und dann eben so dieses Abwägen der Situation ist, ne? Welches Bedürfnis soll jetzt in der Situation meine Aufmerksamkeit bekommen? Und da gibt's natürlich, glaube ich, ganz viele Selbsterzählungen auch, wie, ne, ich wäre eine Rabenmutter, wenn ich das jetzt tun würde, ne, oder ein Rabenvater, wenn ich mich nicht kümmern würde und so weiter, ne? Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass dein Mann wahrscheinlich auch durchaus nicht mit dem besten Gefühl weggeflogen ist dann, ne, in der Situation und sagt, ja, okay, das ist jetzt Teil des Jobs, aber ich kann gleichzeitig nicht und wie gehe ich damit jetzt um und sowas. Also man merkt, diese Situationen kratzen irgendwie an unserem Selbstverständnis, ne, und fordern uns dazu auf, unsere Glaubenssätze zu überprüfen und zu sagen, was ist jetzt angemessen, ne? Und da haben die, hat die Stoa ja auch diesen Begriff des Katekonta. Das ist ja genau das, was ist naturgemäß im Sinne von oder pflichtgemäß oder was ist das Angemessene, was in der Situation jetzt zu tun wäre. Und Selbstaufgabe ist es sicherlich nicht.
Bestimmt, es ist eine Frage von Selbsterzählung, aber es ist auch eine Frage von Bedürfnisse überhaupt wahrnehmen. Weißt du, bevor man sich dann auch noch eine Geschichte erzählt, ist es auch noch eine Sache von, spüre ich überhaupt in mich rein oder ist das andere so überlagernd, dass ich gar nicht mehr mich selber so wirklich wahrnehme. Und da hilft eben, finde ich, diese Prosoké, diese Achtsamkeit, die man hat in der stoischen Philosophie, dass man wirklich sagt, was ist jetzt hier gerade los? Was sind meine Pflichten? Was kann ich gerade tun? Was kann ich nicht tun? Was ist nicht in meiner Hand? Ich kann zum Beispiel jetzt nicht einen Zauberstab schwingen und den Kindern geht's wieder gut.
Mhm. Ja.
Das ist nicht so. Ich kann jetzt gucken, dass sie bestmöglich versorgt sind. Medikamente oder was auch immer jetzt gerade hilft, ja. Liebevolle Zuneigung, aber eben auch nur up to a point. Und ich bin auch nicht sozusagen dann in der Schuld oder mache irgendwas falsch, wenn es jetzt nicht wirkt und sie weinen immer noch.
Ja.
Wobei da auch noch ein Thema reinkommt, nämlich Schuld. Dann fängt man ja auch an bei sich selber, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht, dass die Situation so ist? Oder na, ich hätte die natürlich impfen lassen sollen. Also in den USA war das üblich, dass man sich gegen Grippe impft. Hier ist es ja wirklich eigentlich nur empfohlen für sehr vulnerable Gruppen, auch Kinder, die eben schon Lungenprobleme oder sowas haben. Und ich habe es dieses Jahr mal nicht gemacht. Ist mir auch so ein bisschen durchgerutscht, ehrlich gesagt. Und dann habe ich natürlich, und da hilft Stoizismus aber auch wieder, stopp. Erstmal, es bringt nichts, in der Vergangenheit rumzuwühlen und sich drüber zu grämen, was passiert ist, ist was passiert. Das sind die Stoiker ja ganz pragmatisch. Und dann aber auch, man lebt dann ja in so alternativen Kausalverläufen. Wenn ich die hätte impfen lassen, dann wären wir jetzt alle out and about und irgendwo auf eine Wiese springen. Das weiß ich ja gar nicht. Also die Impfung wirkt auch nicht bei allen, muss man einfach sagen. Ich glaube,
50%.
Meine Nachbarin, die Internistin, ist, sagte, genau dieses Jahr hat die leider ein besonders schlechte Abdeckung sozusagen. Und dann, man weiß nicht, in welcher Welt man sonst leben würde. Vielleicht hätten sie dann einen Magen-Darm in der Kita bekommen, in der Zeit, in der sie nicht in die Grippe bekommen hätten. Kurz gesagt, dieses Grämen über Dinge, die irgendwie hätten anders passieren können, aufhören. Stopp. Das finde ich auch sehr, sehr hilfreich.
Ja, und in der Stoa gibt es ja auch diesen absoluten Fokus auf die Präsenz. Ne? Was kann ich hier und jetzt tun?
Genau.
Und nicht, was hätte ich da tun können, was kann ich vielleicht in 10 Tagen tun, sondern was kann ich hier und jetzt in diesem Moment tun, wenn ich mir die Situation anschaue, so wie sie ist und wenn ich in der Konstitution bin, in der ich jetzt gerade bin.
Genau, nicht Sorgen machen für die Zukunft und auch nicht nach hinten grämen, was in der Vergangenheit passiert ist. Das sind die beiden Seiten. Ne? Und dann zu den Rollen noch mal kurz, was mir da aufgefallen ist. Es ist auch dann auf eine gewisse Art und Weise sehr, ja, es belohnt einen auch irgendwie, sich dann voll in der Situation auf diese eine Rolle konzentrieren zu können. Sonst ist es ja so oft so, man hat diese Rolle und hier und dann hat man da eine Tätigkeit und da muss man noch und will man noch. Und dadurch, dass die Situation dann so ist, wie sie ist, das Schicksal einem diese Situation aufgegeben hat, kann man das machen und auch dann besonders gut machen. Also man kann da dann voll in einer Rolle aufgehen. Das fand ich auch bemerkenswert.
Und was ich da dann wieder spannend finde, ist, wer definiert eigentlich diese Rolle? Also ich bringe so ein Beispiel. Ich hatte jetzt neulich in einem Training da einen Teilnehmer und da ging es um die Vaterrolle und um die Frage, wie er aus der Vaterrolle heraus jetzt mit seinen Kindern da umgeht. Und da gab es so eine Übung, die er dann gemacht hatte, wo er gesagt hatte, ich schreibe mal auf, was meine Glaubenssätze sind, was ein guter Vater tun sollte. Und dann dahinter schreiben, welche dieser Glaubenssätze sind eigentlich tatsächlich jetzt von mir, wenn ich so in mich reinhorche? Und welche meine ich eigentlich eher so übernommen zu haben, im Sinne von, ich glaube, dem gerecht werden zu müssen? Ist natürlich eine schwierige Differenzierung nachher im Detail, aber wenn man das so tendenziell mal macht. Und das ist, glaube ich, in solchen Situationen auch eine ganz wichtige Sache, dass man sich das nochmal so überlegt. Weil in letzter Konsequenz geht es ja um das Angemessene und nicht um das, was irgendwo pauschal erwartet wird. Aber das ist ja ein ziemlicher Kampf innerlich, ne, zu sagen, so, wie gehe ich jetzt damit um? Ne? Inwiefern werde ich jetzt diesem Bild gerecht oder dieser Anforderung gerecht oder kann ich dafür überhaupt Verantwortung übernehmen? Ne? Also wenn ich zum Beispiel sagen muss, ich bin dafür verantwortlich, dass mein Kind jetzt wieder gesund wird. Ja, indem du Rahmenbedingungen setzt, in denen es wahrscheinlicher wird, dass das Kind wieder gesund wird. Ne? Und dass du im Zweifelsfall zum Arzt gehst, wenn es notwendig ist. Aber der Körper deines Kindes muss von alleine wieder gesund werden oder aber mit Hilfe von Medikamenten. Das hast man nicht im Griff. Ne?
Und solche genau, Dinge, es zeigt einem die Dichotomie der Kontrolle sehr klar auf. Was ist hier in meiner Macht und was ist nicht in meiner Macht?
Genau. Und ich glaube, dass diese Unterscheidung ist halt von da auch extrem wichtig, damit man handlungsfähig bleibt. Weil wenn man die Verantwortung dafür spürt, was man nicht wirklich beeinflussen kann, das kann einen ja auch wahnsinnig erdrücken.
Jetzt kommt natürlich dann auch dazu, so dass man dann ein schlechtes Gewissen hat. Jetzt kann ich der anderen Verpflichtung nicht gerecht werden. Andere Leute wollen auch noch was von mir. Aber das muss man dann eben akzeptieren. Ne? Dann sagt man, also ich setze hier klar meine Prioritäten und jetzt ist gerade das dran. Und der Rest wird später irgendwann abgearbeitet.
Ja, und da steckt ja auch drin, dass man in gewisser Hinsicht vielleicht anderen auch zumuten muss, weil man die Entscheidung trifft, es in dieser Situation so und so zu machen.
Ja.
Dass man
auch die Tugend des Mutes auch.
Absolut, genau. Ja, und gelebt auch wieder Gerechtigkeit. Wem kommt jetzt was zu? Und dass man halt dann auch sagen muss, ja, und das, was ich meiner Freundin da versprochen habe oder das, was ich da tun wollte, das kann ich jetzt halt gerade nicht, weil ich entscheide, dass ich jetzt einen anderen Schwerpunkt setze.
Ja.
Ich glaube, diese Form von Autonomie ist ja auch extrem wichtig, ne? Weil das Thema Selbstwirksamkeit, ne, glaube ich, ja auch ein ganz wichtiges ist. Ne? Wenn man in diesen Situationen das nicht mehr empfindet, dann kann man ja auch ganz schnell in so eine Abwärtsspirale reinkommen. Ne? Weißt du,
ja,
wie du so erlebst, wenn du da so, wenn man so angetrieben ist von einer Anforderung zur nächsten und irgendwie merkt, ja, es tut sich irgendwie nicht so richtig was und ich muss das irgendwie aushalten, wie es jetzt gerade ist.
Ja, die Selbstwirksamkeit ist eigentlich relativ hoch, finde ich, in dem Moment, weil man merkt, hier ist mal ein Bereich, in dem ich wirklich was bewirken kann, in dem ich wirklich einen wichtigen Impuls setze, eine kleine Kausalkette in Gang setze?
Ja, in Gang setze.
Ja, genau. Mein Gehirn ist noch etwas matschig heute. Denn diese Situation, in denen ein Kind so von dir abhängig ist, von deiner Hilfe, von deiner Unterstützung, von deiner Zuneigung, das ist ja ganz wesentlich für, wie sich dein Grundvertrauen dann aufbaut. Für mich ist jemand da, wenn es mir nicht gut geht. Ich bin nicht alleine auf der Welt, sondern mich wird jemand halten. Und dann lernt man ja, sich irgendwann auch selbst zu halten und sich um sich selbst eben auch zu kümmern. Aber der kleine Mensch ist eben ja noch hilflos und braucht uns so sehr. Und wenn man das dann in dem Moment leisten kann, das ist ganz toll eigentlich, dass man weiß, ich mache hier wirklich für dich was, was dir dein ganzes Leben lang helfen wird, dass du weißt, in so einer Situation bist du nicht alleine.
Mhm. Wie geht es dir denn jetzt so damit, dass das, sagen wir jetzt situativ und auch über eine längere Zeit, dein Leben sehr bestimmt und gleichzeitig es von außen ganz wenig Leute so sehen? Ja? Also wenn du so einen ganzen Tag mit den Kindern verbringst, und es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie am Billboard gezeigt wird, Mother of the Day, ja, irgendwie toll gemacht und super, sondern gibt so ganz viele Tage, wo man irgendwie alles gegeben hat, wo man irgendwie sein Herzblut in jede Situation reingesteckt hat und aber doch irgendwie, wenn die Kinder vor allen Dingen ganz klein sind, alles mit sich selber ausmacht, so dann, ne? Weil niemand da ist in dieser Situation. Wie erlebst du das?
Ja, das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Ich muss sagen, ich habe so in meinem Freundinnennetzwerk, da unterstützen wir uns da auch gegenseitig und sagen uns auch mal, du machst das toll und das ist gerade hart für dich. Ich bin für dich da. Wenn du nochmal 5 Minuten brauchst, um dich auszuheulen, dann ruf mich an. Also da haben wir schon viel Support. Und ich fühle mich da dann gewissermaßen schon gesehen. Aber manchmal ist es ja auch so, dass man eben gerade für diese aufopfernde Arbeit überhaupt nicht gesehen wird. Und da finde ich in der stoischen Philosophie das einfach ganz wichtig, dass da diese externe Bewertung irrelevant ist. Es geht ja um deine Tugend. Es geht darum, ob du einen guten Charakter in dem Moment ausleben kannst, an dir arbeiten kannst und ob du in dem Moment tugendhaft handeln kannst. Und ob das jemand sieht, dieser zweite Schritt, diese von außen nochmal auf dich wirkende Belohnung,
ja,
die braucht es nicht. Die Tugend ist aus sich selbst gut.
Ja, und es gibt spannend, genau ein Zitat von Marc Aurel, oder es gibt mehrere sogar, ne? Eins, was im übertragenen Sinne bedeutet, jede tugendhafte Tat trägt den Lohn in sich selbst.
Ja, genau und, dies.
Ne, das ist das eine. Und dann gibt es noch ein anderes, wo er dann auch nochmal sagt, warum tust du es? Ja, weil es tugendhaft ist, weil es deine Aufgabe ist. Was willst du jetzt noch ein weiteres haben? Ne? Warum willst du jetzt noch zusätzlich den Applaus von außen und so weiter? Ne? Das, also fand ich jetzt auch nochmal so spannend, wenn du überlegst, ne, da geht es um den römischen Kaiser, der offensichtlich ähnliche innere Erlebnisse hatte, sicherlich nicht in der Care-Arbeit.
Aber nee, genau. Also da sind die Stoiker sowieso ja eher, sage ich jetzt mal, schlecht aufgestellt. Also ich glaube, Marc Aurel, der hat zwar viel im Prinzip in seinem Leben, haben wir ja schon oft besprochen und in seiner Biografie in unseren Folgen auch erzählt, mit dem Thema Krankheiten und Kindheitsversterben oder Sterblichkeit im Kindheitsalter zu tun. Aber ob er da selber gepflegt hat, das würde ich jetzt mal stark in Frage stellen.
Ja, ich auch.
Und Seneca hatte ja auch ein Kind, was verstorben ist, aber schreibt zumindest darüber nicht viel. Und wenn man sich so das Rollenbild in der römischen Gesellschaft anguckt, ist das jetzt auch nicht so sichtbar. Und auch von den antiken griechischen Stoikern ist uns dazu ja jetzt nicht wirklich was überliefert.
Ja.
Epiktet, da habe ich noch am ehesten was gefunden, so ein paar Ansätze, die mir geholfen haben, muss ich sagen. Was vielleicht auch einfach daran liegt, dass er erstmal hat er ja später in seinem Leben auch noch ein Kind angenommen, also adoptiert, hatte ja keine eigenen Kinder. Aber ich glaube, so in seiner Stellung als Sklave hat er sich einfach mehr mit diesen, ja, Tätigkeiten des alltäglichen Lebens auseinandersetzen müssen wahrscheinlich und war da ein bisschen bodenständiger aufgestellt als die beiden anderen, die uns so groß überliefert sind. Wobei ich noch zu Marc Aurel kurz sagen wollte, eins meiner Lieblingszitate zu dieser externen Validierung ist das, wo er sagt, ein Smaragd verliert nicht dadurch seinen Glanz, dass er nicht gelobt wird.
Stimmt. Ja, ne, da muss man sich dann halt in diesen Situationen sagen, ich bin der Smaragd und ich glänze.
Smaragd zwischen vollgerotzten Taschentüchern. Ja, nee, genau. Und bei Epiktet, da gibt's mehrere Stellen, die ich aus dem Handbuch hilfreich finde in so einer Situation. Zum Beispiel die eine, die ich sehr gerne mag, wo er sagt, in jeder Situation müssen wir in uns drin suchen, welche Tugend, welche Fähigkeit wir in uns haben, um der Situation bestmöglich zu begegnen.
Mhm.
Weißt du, welche ich meine? Das ist, guck mal kurz rein, das ist, glaube ich, Nummer 10 eventuell.
Also aus dem Kopf weiß ich es tatsächlich jetzt auch nicht.
Ja, er sagt, wir haben in jeder Situation eine innere Eigenschaft, die wir brauchen. Und in meinem Fall war das dann eben die Geduld.
Ja, das ist ja dieser Grundgedanke, dass jede Situation alle Tugenden braucht, aber eine Tugend vielleicht ganz besonders. Ne?
Genau.
Und dass in Situationen, in denen uns es schwerfällt, eine Lösung für die Situation zu finden, vermeintlich, wir uns fragen sollten, welche Tugend wir jetzt in besonderem Maße bräuchten, die wir vielleicht gerade nicht nutzen.
Genau, aber die wir aktivieren können, zu der wir eben Zugriff haben. Das ist so, die muss uns niemand von außen bringen, sondern wir haben das alles in uns drin. Wir müssen nur den Schlüssel in der Situation finden und sagen, ich habe das, ich muss es jetzt rauslassen. Jetzt ist die, und das ist ja wieder diese Idee von der stoischen Challenge, wo der William B. Irvine ein Buch zugeschrieben hat, die Herausforderung. Es klingt immer so ein bisschen toxisch positiv, aber es ist eben so gemeint, du bist jetzt in einer besonderen Situation und jetzt, was kannst du draus machen? Sieh's mal als,
als Challenge.
Eben. Ja, als Challenge. Was kannst du einbringen und, mit was bist du ausgestattet?
Ja. Und ich meine, das hat ja gar nichts irgendwie jetzt von Gamification des eigenen Lebens zu tun, sondern man sitzt
wie viele Punkte kriege ich am Ende der Krippe?
Ja, genau, weil du sitzt nun mal in dieser Situation und da kommst du jetzt auch nicht raus. Und von daher wäre es ja schon auch eine gute Idee, dass du dich innerlich so damit auseinandersetzt, dass du möglichst handlungsfähig bleibst und auch in einer inneren Stimmung, die dich eben nicht jetzt irgendwie da wegleiten lässt. Ne? Also von daher finde ich das eigentlich hochrelevant und gar nicht toxisch positiv, sondern eher so dieser Gedanke, so was, wenn du in einem Raum eingeschlossen bist und da liegen ein paar Instrumente drum, dass du dich halt fragst, okay, was könnte mir davon helfen, um hier die Tür aufzukriegen?
Ja.
Dann ist das ja auch nichts, einfach da zu sitzen, nur zu heulen, wo die Tür ist zu. Sondern dann ist es halt gut, sich Gedanken zu machen, wie in der Situation mit den Rahmenbedingungen ich möglichst gut eben handlungsfähig bleibe. Und ich glaube, mehr ist das nicht, ne? Die Aufforderung dahin.
Genau, und eine andere Stelle, die ich bei Epiktet auch gut fand, da geht es darum, dass man sich ja oft dann doch mit anderen vergleicht und dann so ein bisschen zu Selbstmitleid auch neigt. So, ah, ich arme, jetzt sitze ich hier und wieso passiert immer mir das? Und da auch nochmal dieses realistische Weltbild der Stoiker sich vor Augen zu führen, das wäre einfach, es ist ein harter Winter dieses Jahr. Ich habe jetzt keine Vergleichszahlen, aber ich rein subjektiv ist es einer der härtesten Winter, die ich in den letzten Jahren mitgemacht habe. Natürlich kommt es dazu vermehrt zu Krankheiten, zu Atemwegsinfektionen und so weiter. Und ich habe 3 kleine Kinder, die schleppen jeden Tag irgendwas rein. Es wäre absurd, sich zu denken, dass man ganz gesund durch die Sache geht. Und ja, man sollte ja nicht nur eben auf die anderen schielen und sich irgendwie bei denen, man sagen so, ja, das ist eben so im Winter. Aber bei sich selber ist man so, ah, oh, nee, wieso hat's uns denn jetzt erwischt?
Immer
es
wir.
Ist eben einfach absehbar. Und da gibt's ja auch noch eine Übung zu, um sich mit solchen schon absehbaren Katastrophen vorher zu beschäftigen, nämlich Praemeditatio Malorum, dass man sich das, und das habe ich auch teilweise auf jeden Fall gemacht, sich schon mal, bevor dann die Situation tatsächlich eintrifft, sich schon mal vor Augen führt, okay, was kann in den nächsten Wochen, Monaten auf mich zukommen? Das lag relativ auf der Hand, dass ich diese Situation einschätze. Und dann sagen die Stoiker ja, überleg dir mal, wie du dann damit, was in deinem Handwerkskasten ist, vielleicht kannst du es dir schon mal ein bisschen vorüberlegen und wirst dann wenigstens nicht kalt erwischt von der Situation.
Oder auch auf der emotionalen Seite sich einfach auch in den Erwartungshorizont diese Möglichkeit bewusst reinzuholen, damit man, wenn es passiert, nicht absolut da steht, oh, schon wieder.
Das, im Sinne von einem Handeln unter Vorbehalt, also Leben im Winter unter Vorbehalt.
Ja, genau, weil so ist es halt, ne?
Ja.
Und das lässt sich dann halt auch nicht wegdenken, sondern man kann halt nur damit umgehen, was dann dahingestellt ist. Aber das ist, erinnert mich jetzt nochmal an einen anderen Punkt, und zwar, was ja auch durchaus vielleicht in so einer intensiven Care-Situation auftreten kann, ist, dass du ja auch deine eigenen Empfindungen hast. Ja, und dass es ja auch durchaus auch sein kann, dass man in einer Situation dann auch denkt, nachdem man 35 Mal irgendwie jetzt was gemacht hat und denkt, boah, jetzt ist mal gerade Ruhe, und dann geht die Tür wieder auf. So, ne? Und das finde ich ja auch nochmal eine unglaubliche Herausforderung, mit der eigenen Emotionalität dann umzugehen. Ne? Wie hast denn du das erlebt? Oder was hilft dir denn dabei, so aus der Stur dann mit diesen Emotionen?
Ja, also da sprichst du mir aus der Seele. Das ist tatsächlich so, wenn man eben dann auch körperlich selber irgendwann erschöpft ist und dann, wie du sagst, dann geht wieder die Tür auf, dann kommt wieder jemand, dann irgendwann baut sich ja auch dann so eine Aggression dann
ja,
schon auf.
Total,
man sagt so, ich kann nicht mehr, es reicht mir jetzt. Ja. So und so, also an meinem, dass ich dann wirklich wütend werde und laut, das habe ich großteils im Griff. Also das lohnt sich ja auch einfach nicht. Also das macht die Situation dann ja viel schlimmer. Aber ich habe dann teilweise mich tatsächlich auch eher zurückgezogen. Also so, dass die Tür nicht mehr aufging. Ich habe mich jetzt nicht auf dem Klo eingesperrt, aber dass ich mir halt bewusst so kleine Pausen rausgenommen habe, wo ich gesagt habe, hier, jetzt muss ich meinen Akku wieder aufladen. Ich bin jetzt nicht ansprechbar. Ich hole mir auch Hilfe. Auch übrigens eine Tugend von Mut zu sagen, ich brauche jetzt jemanden und es ist auch okay. Wir sind eine Gemeinschaft. Ist natürlich in einer Krankheitssituation mit ansteckenden Krankheiten schwierig. Da haben wir jetzt das Glück gehabt, dass wir Oma und Opa einmal dazu überreden konnten, geimpft und mutig, wie sie sind, zu uns zu kommen. Aber ja, dass man in anderen Situationen, in denen das jetzt vielleicht nicht so gefährlich ist, sich Hilfe holt und dann sich eben die Zeit rausnimmt für sich selber, um den Akku wieder aufzuladen.
Ja, und ich glaube, eine Übung, die Stoiker uns vielleicht auch mit an die Hand geben würden, ist, und ich glaube nicht, dass man das in der Situation jetzt direkt kann, aber wenn dann wieder ein bisschen Zeit ist, um mal drüber nachzudenken, dass man sich dann vielleicht auch fragt, was ist die Botschaft dieser Gefühle in diesem Moment? Ja, und dahinter steckt ja dann eben sowas wie, wenn die Tür wieder aufgeht, oh, mir ist ein Übel jetzt gerade widerfahren, ne? Und deshalb werde ich dann aggressiv und ärgerlich und so weiter, ne? So, weil ich jetzt dann vielleicht absehe, ja, das heißt, ich muss jetzt gleich wieder eine halbe Stunde und so weiter dann, ne? Und das, was ich ja dann spüre, ist, dass offensichtlich etwas anderes jetzt nicht zum Tragen kommt oder mir genommen wurde in dem Moment. Ne? Und da sagen die Stoiker ja dann, die Intensität der Emotion sagt etwas darüber aus, wie wichtig wir das nehmen, was wir vermeintlich in dieser Situation jetzt nicht bekommen. So, ne? Und dann ist es eben Schlaf, Ruhe, mal was lesen können, sich abzulenken, ne, irgendwas anderes zu machen und so weiter. Ne? Und
duschen, dann, ohne dass jemand die Duschkabine aufreißt.
Exakt, ne? Einfach mal dieses Gefühl, sich wieder wie ein normaler Mensch zu fühlen. So.
Ja.
Und da will ja dann die Stoiker als zweiten Schritt sagen, und dann frag dich mal, ist es wirklich so wichtig?
Ja, oder unterliegst du gerade einem Fehlurteil?
Exakt, ne? Und ist es so, dass du halt das Prinzip der Mäßigung jetzt gerade verletzt, ne? Dass du halt sagst, ja, das ist eigentlich nicht so wichtig, dass es jetzt angemessen ist, sich da halt so aufzuregen dann, ne? Und das, da geht's ja gar nicht jetzt wieder um Schuld, ne? So dieses, oh Gott, ja, dann hole ich die Neunschwänzige raus, wie konnte ich nur und so weiter, sondern dass man sich halt wirklich einfach fragt, ist es wirklich in dem Moment so wichtig, ne? Also hätte ich nicht auch andere Möglichkeiten gehabt, ne? Und was wird dadurch so schlimm, wenn ich das in 20 Minuten nochmal aufschiebe? Ja, und das hat ja manchmal einfach nur was damit zu tun, dass ich diese innere Kontrollillusion aufrechterhalte. Ich will jetzt die Kontrolle haben, dass ich hier einen Punkt setze. Aber so ist die Welt halt nicht.
Das stimmt, wobei man natürlich das auch wieder ein schmaler Grat ist zu, ich stecke meine eigenen Bedürfnisse dann immer wieder zurück. Ne? Und irgendwann bricht dann auch was. Also,
ja, ja.
Natürlich, das ist wieder diese Abwägung, ne? Aber grundsätzlich gebe ich dir total recht. Nur, ja, ich glaube gerade, ja, das ist mal wieder am Anfang vom Gespräch, wenn eben so eine Pflegesituation länger dauert oder so eine extremere Belastung, dass man eben auch sagt, ich habe jetzt auch das Recht und es ist auch okay, dass ich jetzt für mich diese Pause einfordere.
Das kann auch durchaus nachher die Auflösung sein, dass man sagt, diese Situation in diesem Setting ist eben kaum erträglich. So,
ja.
Ich schaffe das physisch einfach nicht mehr oder psychisch oder sowas. Und dann braucht es halt jemand anders, der einfach mithelfen kann. Wo man dann auch überlegen muss, dass man am Setting was verändert. Und wenn es das nicht ist und du merkst, ich habe noch die Kraft, dann ist es vielleicht wirklich der Punkt, die Tugend des Mutes im Sinne des Aushaltens, sich nochmal selber auch vor Augen zu führen und zu sagen, das gehört eben jetzt auch zu der Situation mit dazu. Oder wo du kleinen Einfluss haben kannst, eben anderes Setting wie, ne, die Kinder setze ich mal dahin, dass sie mal beschäftigt sind, akzeptiere, dass sie jetzt nicht schlafen, dann schlafen sie eben tagsüber oder was auch immer. So, ne, also sich solchen Lösungen dann auch nicht innerlich zu verweigern, weil man auch noch meint, es muss aber jetzt alles anders sein. Und ich glaube, da gibt es schon viele mentale Barrieren, die wir auch in solchen Situationen aufbauen, die es auch noch mal schwieriger machen, weil man denen nicht gerecht werden kann.
Absolut. Und wir sind jetzt ja die ganze Zeit auf der persönlichen Ebene gewesen. Aber eine andere Ebene ist ja die gesellschaftliche, also dass eben unser System auch Rahmenbedingungen setzt, in denen es einfacher ist, indem man sich um andere Menschen in welcher Form auch immer kümmern kann. Und da gibt es in Deutschland natürlich schon relativ gesehen ganz gute Bedingungen im Vergleich zu anderen Ländern, aber trotzdem auch noch einiges, was sich verbessern kann. Also wenn Eltern zum Beispiel in der Probezeit vor Angst, dass sie die Probezeit nicht überstehen, ihre kranken Kinder mit Paracetamol hochgeputscht in die Kita bringen, wo die dann wieder alle anderen anstecken, inklusive des die Kita-Arbeitenden, die nun wirklich schon genug Arbeit haben und genügend Mühen bei wenig Geld, dann ist es eben ein gesellschaftliches Problem und ja, nicht mehr auf der kleinen Ebene auch lösbar, wo man sich dann eben politisch mehr mit beschäftigen muss.
Ja. Ja, ja. Und dann sind wir ja bei diesem schönen Stichwort Lifestyle-Teilzeit, was jetzt gerade durch die Presse gegangen ist, wo man dann auch sagen kann, vielleicht ist das nicht ganz die Perspektive, die der Lebensrealität von vielen Menschen mit Familie und Kindern entspricht.
Ja, oder eben kranken Partnerinnen,
ja.
Kranken Eltern. Also es stellt sich ja in so vielen Formen, wo man eben verantwortlich ist für andere Menschen.
Ja. Ja, und das geht halt nicht nur mit den Kindern, sondern das geht ja dann auch am anderen Ende des Lebens, auch mit den kranken Eltern. Und das ist ja dann ganz häufig eben auch ein Punkt. Ne? Da ist man gerade so aus der Kinderzeit raus und kommt in die Elternbetreuungszeit rein. Ne? Und ich glaube, das ist durchaus etwas, was also in meiner Alterskohorte jetzt gerade eben sehr viel stattfindet, was Menschen auch wirklich sehr, sehr belastet. Also gerade, wenn sie dann irgendwo die Eltern weit weg wohnen haben und die noch zu Hause wohnen und sich irgendwie weigern, aber nicht mehr können und so, wie man mit all diesen Sachen dann umgeht, das ist mindestens genauso belastend. Und dafür Regelungen zu finden oder dafür Möglichkeiten zu finden, ist halt echt etwas, da müssen wir als Gesellschaft, glaube ich, auch noch echt lernen. Wenn ich überlege, dass jetzt wir als Gesellschaft immer älter werden und damit die Ressourcen immer enger werden, um mit diesen Situationen klarzukommen, da würde, glaube ich, der Stoizismus schon auch deutlich helfen können, um hier und da doch auch mal dafür zu sorgen, dass man andere Lösungsmöglichkeiten findet.
Ja, und eine faire Verteilung von eben dieser ganzen Verantwortung und Arbeit, die sich da auftut.
Ja. Ja, auch die emotionale Gesundheit, die dahinter steckt, weil ich glaube, das sind eben wirklich emotional sehr belastende Situationen. Also so erlebe ich das auch, wenn ich mit Leuten spreche, die da gerade drin stecken. Das sind immer hochemotionale Gespräche, hochbelastet. Ganz, ganz stark dieses Schuldempfinden oder auf der anderen Seite, ich habe mit meinen Eltern kein gutes Verhältnis und bin jetzt gezwungen und dann die Geschwister untereinander, ne, irgendwie der faule Sack macht gar nichts und ich muss und ja, und also all diese Themen, die da mit reinkommen, und ich glaube, dass es da halt wirklich in unserer Gesellschaft echt einen Sprengstoff gibt. Und ja, da müssen wir, glaube ich, als Gesellschaft irgendwie auch noch lernen, andere Strategien zu entwickeln, um damit umzugehen. Ne? Und ich glaube, das, was wir jetzt ja heute hier ansprechen wollten, war mal so dieser Gedanke, wie kann man in solchen Zeiten, in denen das, was von außen kommt, einfach nicht weggeht, wie kann die Stoa uns dabei helfen, mit einzelnen Aspekten unseres Erlebens vielleicht anders umzugehen.
Ne? Genau. Ja, hoffentlich waren für euch da ein paar interessante Impulse dabei und konntet ihr hier was mitnehmen. Wer Interesse an dem Thema oder jemanden kennt oder selber Kinder hat und Interesse an stoischer Erziehung hat, dem würde ich noch ein Buch empfehlen. Und zwar ist das von unserer Freundin Brittany Pollard. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Tranquility Parenting, A Guide to Staying Calm, Mindful and Engaged. Gibt's leider nur auf Englisch. Aber es ist ein ganz tolles Werk, weil sie da wirklich, und Brittany hat Stoizismus wirklich tief durchdrungen und verstanden, auf verschiedenen Ebenen erklärt, wie man bei sich angefangen eine ruhigere, bessere Elternrolle einnehmen kann und dann eben auch ja im Umgang mit den Kindern, je älter die werden, desto mehr kann man ja auch mit denen dann auch über ja einfach auch wirklich schon philosophische Fragen sprechen. Genau, auch dieses Thema Bewertung von außen, wenn deine Erziehungsmethoden ständig beurteilt werden und solche Sachen. Also sie spricht da wirklich ganz, ganz viele Aspekte an. Und das ist ein tolles Buch. Ich gucke gerade den Verlag. Roman and Littlefield. Ja, das kannst du ja in die Shownotes, dann setzen wir das.
Genau, packen wir da rein. Und mir kam jetzt eben noch ein Gedanke, es gibt ja von William Irvine das Buch The Guide to a Good Life. Und ich erinnere mich, als ich das erste Mal gelesen habe, dass er auch eine Passage drin hat, wo es um das Älterwerden geht und darum geht, Selbstständigkeit zu verlieren. Und auch so dieser Gedanke ansteht, familiär, dass man selber ins Altersheim oder in einen Altenstift oder all sowas dann reingehen muss. Und das ist ja nochmal eine etwas andere Perspektive als die, die wir jetzt eben besprochen haben, weil wir haben jetzt eben eher aus der Perspektive mal geredet, wer sich kümmert. Aber natürlich ist genauso die Perspektive, wenn es dann um ältere Menschen geht, dass sie bekümmert werden.
Ja. Yeah.
Und da fand ich, das ist mir so in Erinnerung geblieben, ist wirklich interessant, dass er davon sprach, dass man vergleichen sollte mit dem, was früher Römer erlebt haben, die ins Exil geschickt wurden. Ja, also so wie Seneca, der ja auch mal auf eine Insel geschickt wurde da, ne, die nicht gerade so seinen Anforderungen oder seinem Lebensstil entsprochen hat, wie man damit dann umgeht, wie das vielleicht auch im Rahmen der Stoa anders betrachtet werden kann als eine Herausforderung, mit der man sich selber eben ins Benehmen setzen kann, wenn man das will, in irgendeiner Art und Weise. Und ja, also von daher fand ich damals wirklich interessant. Man muss nicht allem zustimmen, aber als Anregung fand ich es wirklich ganz spannend und kann ich gerne auch nochmal dann die Shownotes mit reinpacken.
Ja, über das Thema älter werden oder auch hohes Alter schreibt Seneca ja interessante Sachen. Da sollten wir mal eine Folge zu machen.
Ja. Ja, da gibt's ja auch von Cicero ein ganzes kleines Büchlein drüber, was ich auch sehr spannend finde. Ja. Also haben wir schon wieder Ideen für eine nächste Folge. Gut. So. Dann.
Für heute war's dann aber erstmal von uns. hier aus der Quarantäne alles und wir hoffen, dass wir uns nächste Woche dann wieder hören, sofern das Schicksal es zulässt.
Genau. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.